Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Frauen wurden laut Medienberichten im Jahr 2023 ermordet. Davon waren vermutlich 26 Femizide. Zudem gab es im vergangenen Jahr 51 Mordversuche bzw. Fälle von schwerer Gewalt an Frauen. Und auch heuer, also im Jahr 2024, das eigentlich noch sehr jung ist, hat es laut Medienberichten mit Stand 27. Februar bereits 7 Femizide und 9 Fälle von schwerer Gewalt an Frauen gegeben. Besonders erschreckend, am 23. Februar wurden an einem einzigen Tag in Wien 5 Frauen von Männern ermordet. Darunter auch ein 13-jähriges Mädchen. Meine Kollegin Yvonne Wiedler hat sich ganz besonders mit dem Thema Frauenmorde auseinandergesetzt und kann über Motive, Täterprofile und präventive Maßnahmen berichten. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie es sein kann, dass wir in Österreich ein derart großes Problem mit Femiziden haben. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 8. März und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Heute am 8. März ist Weltfrauentag oder auch feministischer Kampftag. Viele von uns bekommen heute Blumen oder auch Schokolade geschenkt. Eigentlich geht es an diesem Tag aber vor allem darum, das Ungleichgewicht, das es immer noch zwischen Frauen und Männern gibt, aufzuzeigen. Es geht auch darum, auf patriarchale Strukturen aufmerksam zu machen und gemeinsam daran zu arbeiten, sie zu durchbrechen. Davon haben wir alle etwas, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Darüber sprechen wir auch gleich im Interview etwas genauer. Patriarchale Strukturen spielen nämlich auch beim Thema Femizide eine wichtige Rolle. Definiert wird der Begriff Femizid von dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser so. Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von Verstößen gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Femizide gehören daher zu den Hassverbrechen. Die Definition geht auf die südafrikanische Soziologin und Autorin Diana Russell zurück, die 1976 eine der ersten war, die den Begriff verwendete. Meine Kollegin Yvonne Wiedler berichtet seit Jahren über Frauenmorde in Österreich. Für ihr Buch »Heimat bist du toter Töchter, warum Männer Frauen ermorden und wir nicht mehr wegsehen sollten« hat sie sich noch intensiver mit dieser Materie auseinandergesetzt. Sie hat einzelne Mordfälle aufgearbeitet, sich mit Täterprofilen und Statistiken beschäftigt. Wir sprechen jetzt über ihre Erkenntnisse und vor allem darüber, warum wir in Österreich so ein großes Problem mit Femiziden haben. Hallo Yvonne.
Hallo Caro.
Yvonne, dieses Jahr ist es in Österreich bereits zu besonders vielen Femiziden gekommen und das, obwohl das Jahr noch sehr, sehr jung ist. Daher gleich die Einstiegsfrage. Wieso töten in Österreich immer noch so viele Männer Frauen, weil sie eine Frau sind?
Weil sich in vielen Dingen leider nichts ändert. Also ich begleite das Thema jetzt auch schon einige Jahre und wir sprechen halt wirklich immer über dieselben Themen. Es tut sich zwar etwas im akuten Gewaltschutz, aber grundsätzlich auf der viel höheren, auf der gesellschaftlichen Ebene, da wo es die große Veränderung bräuchte, im Umdenken, weg mit der toxischen Männlichkeit, weg mit alten Rollenbildern, alten Geschlechtervorstellungen, da sind wir leider im Europavergleich noch extrem weit hinten. Und die Menschen, glaube ich, verstehen den Zusammenhang nicht zwischen diesen Dingen und zwischen den Dingen, die in diesen Beziehungen passieren. Weil wenn es ein großes Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in einer Gesellschaft gibt, und das gibt es in Österreich, dann gibt es das auch in den Beziehungen, die wir führen. Und Gewalt ist nie eine Privatsache. Und von dem Denken müssen wir auch weg. Und das ist leider auch noch sehr ausgeprägt in Österreich.
Woran glaubst du, liegt das, dass das in Österreich so langsam geht, dass wir aus diesen patriarchalen Denkmustern rauskommen? Du hast dich ja im Zuge deiner Recherche für dein Buch, aber auch in der Arbeit danach sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, viel mit Leuten gesprochen, Interviews geführt. Bist du da irgendwie auf einen grünen Zweig gekommen, warum uns das in Österreich so schwer fällt?
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir sehr viele ländliche Regionen noch haben. Außer Wien, wo halt alles recht urban ist, habe ich bei meinen Lesungen auch gemerkt, je weiter ich mich von Wien entferne und je weiter es in die ländliche Regionen geht, umso mehr von diesen alten Rollenbildern sieht man, irgendwie auch nachvollziehbar. Und es sagen wirklich alle Studien, dass gegen Gewaltschutz und bei Maßnahmen es immer am besten ist, wenn man flächendeckend vorgeht, sprich keine Bundesländerregelungen zum Beispiel, und dass man große Kampagnen fährt, die alle betreffen, dass man da viel tiefer reingeht. Und das andere ist natürlich, dass es einen Schulterschluss auch braucht zwischen den Parteien. Also ich sage immer, Gewaltschutz sollte keine politische Farbe haben. Es ist ein Menschenrecht, dass man in Sicherheit leben kann, und es geht uns alle etwas an. Und da muss man einfach eine... Ich geht wahrscheinlich auch darum, welche Idee man davon hat von einer perfekten Gesellschaft. Und das liegt natürlich auch an den Politikern und Politikerinnen, die gerade an der Macht sind. Ja, umso konservativer, umso weniger wird jetzt mal weitergehen, sage ich mal vorsichtig. Und wir sehen in anderen Ländern, was es schon brauchen würde, damit sich vor allem diese Gesellschaftsebene verändert. Also wenn wir zum Beispiel nach Island schauen, die haben ein Karenzmodell, da ist 3 Monate die Frau zu Hause, dann ist 3 Monate der Mann zu Hause und die dritten 3 Monate sind sie zusammen zu Hause. Und das verändert etwas in der Gesellschaft. Wenn wir nach Österreich schauen, ist es immer noch so, dass zu einem Großteil die Frauen 2 Jahre in Karenz bleiben, dann Teilzeit arbeiten gehen und im Endeffekt in Altersarmut landen. Und das ist der Grund, warum sie nicht aus ihren Beziehungen gehen können, selbst wenn die problematisch sind, weil sie einfach höchst abhängig sind. Und daran kann man schrauben. Und das ist die Aufgabe von der Politik, für ein Beispiel zu nennen.
Das heißt, eigentlich sind die Stellen, du hast es jetzt gerade am Ende schon gesagt, wo man schrauben muss, teilweise ganz woanders, wo man es vielleicht im ersten Moment denken würde, wenn es jetzt um Femizide geht. Sondern so wie du sagst, es hat zum Beispiel auch mit Karenz und Co. zu tun.
Ganz genau. Also es geht eben um die Geschlechtergleichheit, um die Möglichkeiten, die Menschen haben, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, dass diese unbezahlte Care-Arbeit nicht nur bei den Frauen liegt, weil das schafft das Ungleichgewicht, ja, weil er dann das Geld verdient und sie die soziale Teilhabe verliert und nur noch diese Care-Arbeit macht. Und auf der anderen Seite zeigen uns ganz viele Studien, dass Männer, die mehr Care-Arbeit machen, weniger gewalttätig sind und auch davon profitieren. Also es ist ja so, dass ich davon überzeugt bin, und das sieht man ja auch in den skandinavischen Ländern und auch in Spanien, dass wenn die Männer mal diese Luft schnuppern können, ja, und da mehr zu Hause sind bei den Kindern und diese Sorgearbeit auch leisten, dass sie das ja auch gerne machen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Mann wirklich schlecht findet, wenn er einen guten Draht zu seinen Kindern hat, ja, oder wenn er auch mal ein Jahr zu Hause ist und was ganz anderes macht, aber keine Angst haben muss, seinen Job zu verlieren und nicht abgestempelt wird als irgendein Pantoffelheld, ja. Das ist immer noch diese österreichische Mentalität, die sehr oft durchschlägt. Und daran muss man einfach schrauben, sage ich mal. Und da gibt's ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Aber das ist der große Zusammenhang. Es ist eben nicht nur das Akute, was man sieht, ja, das man behandeln muss. Das brauchen wir auch, die schnelle Sicherheit für die Frau. Aber es braucht eine grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung, weil diese Männer, diese Gewalttäter, die Femizidtäter, die Gefährder, die sehen sich sehr oft, und das habe ich gesehen bei meiner Recherche für mein Buch, über der Frau gestellt. Die glauben, sie sind mehr wert, weil sie mehr verdienen. Die objektivieren die Frau. Sie glauben, sie gehört ihnen. Sie entscheiden alles. Und diese Menschen kommen auch sehr oft aus Gewaltfamilien zum Beispiel und glauben, das ist normal. Und da muss man genauso ansetzen. Wo kann man da eingreifen? Wie kann man diese Familien unterstützen? Also wir müssen hier auf mehreren Ebenen am besten gleichzeitig arbeiten.
Du hast es ja auch gerade schon sehr schön beschrieben, dieses Ausbrechen aus diesen patriarchalen Strukturen, das hilft ja in Wahrheit allen, also sowohl Frauen als auch Männern, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast. Einen anderen Punkt, auf den ich ganz kurz gern zu sprechen kommen würde, du hast jetzt auch schon die Politikerinnen und Politiker angesprochen und die Verantwortung, die diese da übernehmen müssen. Nachdem diese vielen Frauenmorde in Österreich passiert sind, nachdem so viele Frauen in so kurzer Zeit sterben mussten, sind ja auch Frauenministerin Raab und Innenminister Karner vor die Medien getreten, haben einen runden Tisch angekündigt, bei dem Expertinnen und Experten beraten sollen, was da noch passieren kann. Die Frauenministerin Raab hat da in diesem Zuge auch gesagt, Zitat, man muss aber auch den überproportionalen hohen Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund ansprechen dürfen. Daher meine Frage jetzt auch an dich, du hast dich im Zuge deiner Recherche sehr genau auch mit den Täterprofilen beschäftigt. Was kannst du uns denn über die Täter hier sagen?
Also ich habe das schon so oft gesagt, aber man muss es wirklich immer wiederholen. Die gibt es wirklich überall und genau das haben wir jetzt auch bei den Taten, die zuletzt waren, gesehen. Das waren Täter mit migrantischem Hintergrund, welche, die länger hier waren, welche, die noch nicht so lange da waren. Es waren autochthone Österreicher, Alte, Junge. Also es gibt's wirklich überall. Es gibt aber trotzdem Dinge, die sie gemeinsam haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, man nimmt jetzt den kulturellen Hintergrund her. Ich glaube aber, dass das nicht sinnvoll ist, ausschließlich es daran festzumachen. Weil ich mich auch immer frage, wo ziehen wir dann die Grenze? wer hat einen migrantischen Hintergrund, ab welcher Generation ist man dann nicht mehr mit migrantischem Hintergrund. Also ich nehme immer das Beispiel her von dem Frauenmord an der Trafikantin Nadine W. Diesen Fall habe ich mir ganz genau auf meinem Buch angeschaut. Und der Täter, da war ich im Gerichtssaal, der ist in Ägypten aufgewachsen, hat dort 30 Jahre gelebt, war der Sohn des Bürgermeisters, extrem gebildete Familie, hat Soziologie studiert, kam dann nach Österreich, hat die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und hat dann nachher hier einen Femizid begangen. Und ich meine, an diesem Beispiel sieht man, wie schwierig diese Einordnung ist, weil er nämlich viele andere Kategorien nicht erfüllt. Ja? Zum Beispiel eben das nicht gebildete Milieu zum Beispiel oder dass er die Staatsbürgerschaft hatte. Und jetzt habe ich bei dem Verein Neustart nachgefragt. Die machen ja diese 6-stündige verpflichtende Gefährderberatung. Und die haben Resümee gezogen nach 15 Monaten Gefährderberatung. Das waren knapp 6.000 Männer in Wien. Und ich habe gefragt, was haben die denn gemeinsam? Und mir wurde nicht gesagt, dass der kulturelle Hintergrund die große Gemeinsamkeit ist, sondern eher andere Dinge. Und ganz voran starke Vertreter dieser toxischen Männlichkeit. Und Männer mit sehr narzisstischen Tendenzen zum Beispiel, was wir auch vorher schon besprochen haben. Und da ist es egal, welchen kulturellen Hintergrund sie haben. Und das habe ich auch bei meiner Recherche gesehen, dass wir wissen, dass Männer aus Afghanistan ein sehr problematisches Frauenbild haben. Das ist eh klar, das wissen wir alle. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir konzentrieren uns nur auf Täter mit anderem kulturellen Hintergrund und einmal festlegen, wann beginnt das überhaupt, dann wären wir auf einem sehr, sehr großen Auge blind.
Und klar ist ja auch, wenn man sich die Statistik anschaut, dass auch ganz viele, du hast das vorher auch schon gesagt, autochthone Österreicher genauso Frauen umbringen. Das heißt, dieses Argument, dass das Problem jetzt mit Migrationshintergrund zu tun hat, das kann man einfach nicht so alleine stehen lassen.
Femizide sind ein globales Problem. Ich glaube, wenn man den Satz mal sickern lässt, dann versteht man doch, das ist einfach überall, ja. Also hier Ländergrenzen zu ziehen, ist wirklich, glaube ich, nicht der sinnvollste Gedanke, den man zuerst haben sollte. Und ich habe auch in meinem Buch einen Fall beschrieben von einer Familie aus Niederösterreich. Wirklich ganz autochthone österreichische Familie vom Land. Ja. Das Mädchen ist aufgewachsen dort, der Vater hat nicht erlaubt zu studieren, der Vater hat ihr vorgeschrieben, wen sie heiraten soll, der Vater hat gesagt, sie darf nicht Vollzeit arbeiten gehen, der Mann hat sie nachher geschlagen. Und wem würden wir sowas zuschreiben, welchen kulturellen Hintergrund? Einen zutiefst österreichischen Familie war das. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Tatsächlich kann man sagen, auch die Tätergruppe ist keine homogene. Ja? Auch nicht die ausländische oder migrantische Tätergruppe ist eine homogene. Also man muss sich dann schon auf die Dinge beruhen, die uns die Studien zeigen, wo die großen Probleme liegen. Und das sind dann schon die Verhaltensweisen und die Motive sich anschauen. Und die sind auch übergreifend.
Wir wollen jetzt trotzdem kurz ein bisschen einen Blick über die Ländergrenzen hinausziehen. Daher die Frage auch, wie steht denn Österreich, was Femizide betrifft, im internationalen Vergleich da?
Also ganz international weiß ich es nicht. Ich kann nur im europäischen Vergleich sagen. Und da sind wir im schlechten Mittelfeld, würde ich sagen. Und vielleicht jetzt auch ein bisschen wieder abgerutscht. Also wir sind jetzt nicht das Land mit den meisten Femiziden. Das hört man ja oft. Wobei man mit Zahlenvergleichen ein bisschen vorsichtig sein muss, weil nicht überall werden Taten gleich definiert. Also das ist immer ganz schwierig. Aber wir sind schon eher im schlechteren Bereich. Und deswegen, die Zahlen liefern auf jeden Fall Grund zur Sorge und man muss sich anschauen, warum das so ist. Das sind eh die Dinge, die wir gerade besprochen haben.
Und weil wir gerade über Täter und Täterprofile gesprochen haben, vielleicht auch noch ganz kurz die Frage, kann man irgendwie festmachen, in welchen Regionen es vermehrt zu Femiziden kommt? Also gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land, jetzt ganz explizit gefragt zum Beispiel?
Na, wir sehen sie überall. Wirklich, überall.
Also kann man, das ist nämlich ja auch oft irgendwie ein Vorurteil, dass sowas vielleicht eher am Land passiert oder Co. Also das kann man wirklich nicht sagen.
Nein, das kann man nicht sagen. Am Land gibt es wahrscheinlich noch mehr vielleicht tradierte Rollenbilder. Dafür kommen in der Stadt dann vielleicht dann andere Themen dazu. Ja? Stärkeres Suchtverhalten zum Beispiel, mehr Stress. Also es spielen immer sehr, sehr viele Faktoren zusammen.
Jetzt haben wir schon mehrmals besprochen. Dieses Jahr ist sehr kurz. Wir hatten schon wahnsinnig viele Femizide in Österreich. Kann man irgendwie sagen, kannst du irgendwie sagen, vielleicht aus Gesprächen mit Expertinnen und Experten, warum es jetzt gerade auch zu so einer derartigen Häufung kommt? Beziehungsweise da auch gleich die Frage, ist es, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch wirklich eine Häufung? Oder ist es vielleicht so, dass wir jetzt endlich mehr hinschauen, weil das Thema so wichtig ist? Weil man muss natürlich festhalten, jeder Mord ist einer zu viel.
Absolut. Also tatsächlich kann jetzt natürlich sein, dass jetzt wieder einige Wochen gar nichts passiert, ja, oder sogar Monate, dass diese Taten jetzt so kurz hintereinander passiert sind. Ich glaube, dass das jetzt keine große Aussagekraft hat, weil es auch so unterschiedliche Taten sind grundsätzlich und weil die jetzt nicht irgendwie zusammenhängen. Wir kennen das ja auch schon im Jahr 2018. Das war, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema intensiv beschäftigt habe, der Femizide. Da gab es auch allein im Jänner eine Häufung von 6 Tötungen von Frauen. Und dann war es eine Zeit lang ruhig und dann gab es im Mai wieder eine massive Häufung. Das schauen sich vielleicht Forscherinnen an, ob es da irgendwelche Zeiten gibt, wo sich etwas aus irgendeinem Grund häuft. Bis jetzt gibt es da noch keine großen Erkenntnisse. Eine Zeit lang hat es geheißen Weihnachten, dann ist man davon wieder weggekommen. Also das wären jetzt nur Vermutungen. Mhm.
Wie schätzt du das denn ein, gesellschaftlich und auch medial, was die Aufmerksamkeit betrifft? Hat das deinem Gefühl nach zugenommen in Österreich, dass jetzt mehr hingeschaut wird auf dieses wichtige Thema?
Genau, stimmt, das war ja auch noch Teil der Frage. Absolut. Also ich glaube schon, dass das Thema jetzt weit präsenter ist, als es noch vor 10 Jahren war, auch als es noch vor 5 Jahren war. Der Begriff des Femizids oder auch des Intimizids, also diese Partnerschaftsmorde, der wird immer bekannter. Die Leute verstehen schon langsam besser, was das bezeichnet eigentlich. Und das ist ja so wichtig eben, dass die Menschen verstehen, das ist nicht einfach ein Mann tötet seine Frau. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das uns alle etwas angeht. Da geht es um Machtunterschiede zwischen den Geschlechtern. Und die Leute fangen schon langsam an zu verstehen, das strukturelle Problem eben dahinter und warum das politisch angegangen werden muss. Und warum auch die Zivilgesellschaft ein bisschen mehr auf den Plan gerufen worden muss und warum wir alle erkennen sollten, wann kann man einer Frau ansehen, dass sie vielleicht in Gefahr ist, ja? Welche Männer sind Gefährder zum Beispiel, ja? Und warum eben es auch so wichtig ist, diesen Begriff noch mehr zu verbreiten und mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Wir brauchen halt wirklich die Männer, weil Femizide sind ein Männerproblem und ein Männerthema. Mhm. Wir brauchen mehr Männer, die ihre Stimme heben und die was sagen, ja? Wenn zum Beispiel ein Arbeitskollege einen wirklich unnötigen sexistischen Witz macht oder sich unangemessen einer Kollegin gegenüber verhält, ja, dann ist es so wichtig, dass ein Mann den Mund aufmacht. Weil leider Gottes zeigen uns auch die Studien, dass Männer eher auf Männer hören.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Ich würde gern ganz kurz auch bei dem Begriff Femizid bleiben, den du erwähnt hast. Wenn man Berichte, Postings und Co. zum Thema Femizid liest, dann gibt's immer irgendwo diesen einen Kommentar, der sagt, na ja, woher kann man jetzt wissen, dass das wirklich ein Femizid ist? Also, woher kann man jetzt festmachen, dass der Mann die Frau getötet hat, weil sie eine Frau ist? Das ist ja auch die Definition von Femizid. Kannst du da ein bisschen Aufschluss darüber geben? Kannst du den Begriff vielleicht ein bisschen genauer definieren?
Ja, im Endeffekt ist es eh genau das, was du jetzt gesagt hast. Na, man muss sich eigentlich das Motiv anschauen. Ist das Motiv das Geschlecht oder nicht? Wenn das jetzt diese klassischen Partnerschaftsmorde sind, die ja die häufigste Femizidart in Österreich sind, also Mann tötet Frau, weil sie sich trennen wollte, weil er eifersüchtig ist, wurde vorher isoliert als seine Partnerin, er wertet sie ab etc. Das ist halt der Femizid, den wir in Österreich am häufigsten sehen und da ist es ja relativ leicht zu erkennen. Ne? Da geht es natürlich darum, dass sie seine Frau ist, ja, die niemand anderer haben die darf, sie ist sein Besitz. Da geht es ganz klar um die geschlechtliche Zuschreibung. Und ich glaube, so kann man sich's immer am einfachsten erklären. Oder weitergefasster Femizid wäre die Abtreibung von weiblichen Föten zum Beispiel, ja, aufgrund des Geschlechts. Oder Ehrenmorde, die es bei uns jetzt nicht so oft gibt, aber die gibt's in Deutschland schon häufiger zum Beispiel. Da geht's auch rein darum, dass das Mädchen sind, ja. Und die in deren Meinung die Familie in irgendeiner Weise beschmutzt haben durch ihre Taten, ja. Also, so, glaube ich, kann man sich das ganz gut erklären. Es ist kein Femizid, wenn ein Mann mit einer Pistole in eine Bank kommt und die weibliche Mitarbeiterin am Schalter erschießt, weil sie ihm nicht das Geld gibt, weil der hätte genauso gut auch einen Mann erschossen.
Du hast vorher auch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es wichtig ist, aufzustehen und aufzuzeigen, auch wenn man etwas sieht, wenn man erste Anzeichen erkennt, weil, und das ist ganz, ganz wichtig, Gewalt passiert ja schon viel früher. Du hast vorher auch schon sexistische Witze oder unangebrachtes Verhalten am Arbeitsplatz erwähnt. Das ist ja schon der Start von vielem, auch wenn man es oft herabspielt und sagt, naja, das war ja nichts, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Jede dritte Frau in etwa ist von körperlicher und oder sexueller Gewalt betroffen in Österreich. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wir alle kennen jemanden, der betroffen ist. Wir alle kennen viel, viel mehr Frauen als nur 3. Auf welche Anzeichen sollte ich denn da achten in meinem persönlichen Umfeld?
Also eben wie gesagt, diese Witzchen und diese Sprüche und das Verhalten, das zeigt sich eh. Also da wäre es eben wichtig, dass man darauf reagiert und dass wir das einfach alle als Gesellschaft einfach nicht mehr tolerieren. Und dann ist mir wurscht, ob ich als nervige Feministin bezeichnet werde. Ja, zum Glück bezeichnet mich vielleicht noch jemand so, ja?
Ja.
Wo ich mir denke, da müssen wir wirklich alle mehr den Mund aufmachen und das ist, weil sonst wird sich nichts ändern. Und dann gibt's natürlich die Dinge, die man vielleicht nicht so einfach erkennt, ja, weil sie versteckter passieren. Und vor allem in diesen Gewaltbeziehungen gibt's ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind und die auch in Studien beschrieben werden, wie sich die Frauen in ihrem Verhalten verändern zum Beispiel. Das kann man dann jetzt natürlich nur erkennen, wenn man die Frau besser kennt, aber viele haben ja auch ein soziales Umfeld, wo das vielleicht möglich ist. Diese psychische Gewalt, die beginnt ja meistens schon vor der körperlichen Gewalt. Auch das habe ich oft beobachtet und das beginnt sehr schnell mit einer gewissen Isolation. Also kann man sich nicht vorstellen, die Frau ist jetzt gleich sofort eingesperrt, aber das sind so Verhaltensweisen. Man hat die Freundin vielleicht öfter gesehen und sie hat weniger Zeit. Ja. Sie will sich nicht so oft treffen, sie will weniger über die Beziehung reden, sie wird ein bisschen ruhiger. Er ist vielleicht öfter dabei, weil er möchte nicht mehr, dass sie so oft alleine sich mit Freundinnen trifft. Und warum tut er das? Weil er quasi ihren Bewertungsmaßstab verschieben möchte. Das ist ein neues Normal. Ja. Er ist das neue Normal. Und umso weniger Kontakt sie mit außen hat, um eine Messlatte anzulegen, umso besser. Weil dann würde er vielleicht einer Freundin sagen, du, das ist aber nicht okay, was der da mit dir macht. Ja. Und das versuchen solche Männer zu vermeiden. Das steht sehr oft am Anfang so einer Beziehung. Hinzu kommt dann Eifersucht. Da ist einmal die Frage, erzählt die Freundin das? Wie gut kennt man sie? Kann man das auch so gut erkennen? Aber so ein genereller Rückzug, ein ruhiger Werden, da wäre es schon gut, wenn man mal beginnt nachzufragen.
Mhm. Und wo kann ich, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht genau weiß, was ich tun soll, wo kann ich Hilfe finden?
Immer bei der Frauenhelpline. Das ist insofern, die ist 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Dort sitzen Gewaltschutzexpertinnen, die sich seit Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigen und die extrem gute Auskunft geben. Da kann man den Fall schildern, man kann dort auch anonym anrufen, es ist alles offen und die leiten dann auch an die konkreten Stellen weiter und geben auch Unterstützung.
Wir werden die Nummer dann auch in die Shownotes packen, beziehungsweise nachher auch gleich nochmal im Podcast erwähnen. Abschließend an dich noch die Frage, Yvonne, was sind denn vielleicht noch Punkte, die dir im Zuge deiner Recherche zum Buch, aber auch jetzt in deiner Arbeit danach, du beschäftigst dich ja laufend sehr, sehr viel mit diesem Thema, hängen geblieben sind oder die dich vielleicht auch überrascht haben, die du hier gerne noch anbringen möchtest?
Mir ist noch wichtig anzubringen, dass wir bitte als Gesellschaft damit aufhören sollten, den Frauen die Schuld zu geben. Mhm. Ich merke das auch heute noch bei Reaktionen, ja, das ist... Warum ist sie denn nicht gegangen und war ja selber schuld, mehr oder weniger? Und ja, Frauen, aber was kann man schon verstehen? Da habe ich letztens von einem Freund gehört, aber Frauen können auch nicht ohne sein, ne? Wie die Männer psychisch fertig machen können und so. Dann sage ich, ja eh, aber dann bitte soll er gehen. Dann soll er seine Sachen packen und gehen und sagen, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Aber warum muss er sie dann umbringen? Und das ist das, was mich extrem nervt und fürchterlich aufregt, dass wir immer noch dazu tendieren, ihr die Schuld zu geben und sagen, entschuldige, es ist doch immer der Schuld, der Gewalt ausübt. Und Gewalt ist keine Zeichen von Stärke, das ist ein Zeichen von massiver Schwäche. Und das muss endlich sich umdrehen und aufhören, dass wir das tolerieren.
Absolut. Yvonne, sage ich vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, über dieses wichtige Thema heute mit mir hier im Podcast zu sprechen.
Sehr gerne, danke, dass ich das durfte.
Wenn ihr also selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist oder sein könnte und ihr anonym und kostenlos Hilfe sucht, dann wendet euch bitte an die Frauenhelpline unter der Nummer 0800 222 555. 0800 222 555. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski von der ÖVP verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste Das Neue Innsbruck. Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer, Turski selbst und seine designierte Nachfolgerin Claudia Plackholm, alle von der ÖVP, am heutigen Freitag in einer Pressekonferenz bekannt. Und für das wegen Brandschutzmängel vor der Schließung stehende AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau, oder besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital, wird es einen Ersatz geben. Geplant ist die Errichtung eines Containerspitals in der Nähe. Konkret soll ab 2025 ein derartiger Komplex am Nordwestbahngelände, bei dem es sich um ein künftiges Stadtentwicklungsgebiet handelt, in Betrieb gehen. Und der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. Das hat sie am heutigen Freitag im Hafen von Larnaca in Zypern gesagt. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen erholsamen Feierabend und natürlich ein schönes Wochenende. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Bis bald!